SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. September 1974. Der äthiopische Kaiser Haile Selassie wird abgesetzt.
Bis die Hautfarbe eines Menschen so unbedeutend ist wie die Farbe seiner Augen und bis die grundlegenden Menschenrechte für alle ohne Ansehen der Ethnie gleichermaßen garantiert sind, bis zu diesem Tag wird der Traum von dauerhaftem Frieden, Weltbürgertum und internationaler Moral nur eine flüchtige Illusion bleiben.
Es ist kein Vertreter der US-Bürgerrechtsbewegung, der 1963 diese flammenden Worte vor den Vereinten Nationen spricht, sondern Haile Selassie, Kaiser von Äthiopien. Ein kleiner Mann mit großer Ausstrahlung.
Klein von Statur, aber wenn sie neben ihm standen, füllte er den Raum. Ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der so würdevoll war wie er.
Sagt Prinz Asfa Wasson Naserate, Großneffe und Biograf des letzten Kaisers von Äthiopien. Beim historischen Urteil über Haile Selassie scheiden sich die Geister. Die einen betrachten ihn als Despoten und machtbesessenen Alleinherrscher, die anderen als aufgeklärten Modernisierer oder gar als wiedergeborenen Messias. Unbestritten ist jedoch, dass er auf die Geschichte Äthiopiens und Afrikas im 20. Jahrhundert großen Einfluss hatte. Geboren wird Haile Selassie 1892 als Tafari Makonnen. Er ist der Sohn des Gouverneurs der äthiopischen Provinz Harra und entstammt einer Familie, die ihren Ursprung zurückführt bis in biblische Zeiten, auf einen gemeinsamen Sohn König Salomons und der Königin von Saba. Eine Familie, die, so will es die offizielle Erzählung, rund 3000 Jahre lang die Kaiser von Äthiopien stellte. Als er 2 Jahre alt ist, stirbt Tafaris Mutter, sein Vater, als er 13 ist. Kaiser Menelik II. Kümmert sich um den verwaisten Jungen und holt ihn an seinen Hof in Addis Abeba, die erst wenige Jahre zuvor gegründete Hauptstadt des Landes am Horn von Afrika.
Er hat ihn sehr protegiert, er hat ihn sehr gemocht und mit anderen Kindern des kaiserlichen Hauses, der Oberschicht in Äthiopien zusammen, ging er dort in die Schule.
Tafaris Jugendjahre am kaiserlichen Hof sind geprägt von Seilschaften und Intrigen, die ihn lebenslang zu einem äußerst misstrauischen Menschen machen werden. Nach zahlreichen Machtkämpfen wird 1916 Sauditu zur neuen Kaiserin. Da man den politischen Fähigkeiten der ersten Frau auf dem äthiopischen Thron nicht traut, wird ihr ein männlicher Regent zur Seite gestellt, Tafari. Mit 24 Jahren erhält er den Fürstentitel Ras und wird überdies zum Thronfolger ernannt.
Diejenigen, die haben ihre eigenen Gründe, warum sie das getan haben. Naja, diesen armen Waisenkind, den werden wir vorschieben. Und wir, die großen Fürsten, werden dahinter Äthiopien regieren. Aber sie hatten sich sehr, sehr getäuscht. Denn in ein paar Jahren waren von vielen derer, die ihn da zum Thron gewählt haben, nicht mehr da. Jedenfalls nicht in dieser Funktion.
Bereits als junger Mann beherrscht Ras Tafari das Spiel um die Macht außerordentlich gut. Wichtige Staatsbeamte wechselt er regelmäßig aus, damit niemand zu viel Macht gewinnen kann. Und beim Durchsetzen seiner politischen Ziele beweist er langen Atem.
Tafari stößt etliche Modernisierungen nach europäischem Vorbild an. Unter anderem lässt er Äthiopiens Fernmeldeinfrastruktur ausbauen, reformiert das Erziehungswesen und verbietet die Sklaverei.
Doch nicht jeder im Land und in der mächtigen Fürstenelite heißt gut, was er macht.
Ras Tafari übersteht einen Entmachtungsversuch und baut seinen Einfluss immer weiter aus. 1928 lässt er sich zum König krönen. 2 Jahre später wird er nach dem Tod von Kaiserin Sauditu schließlich zum Kaiser, zum Negusa Negest, dem König der Könige.
Als Kaisernamen wählt Ras Tafari Makonnen seinen Taufnamen. Haile Selassie, Macht der Dreifaltigkeit. Die internationalen Gäste sind fasziniert von der sagenhaften Pracht des Kaiserreichs Abessinien, wie die Europäer Äthiopien nennen. Und Gäste aus aller Welt hat der Kaiser zahlreich eingeladen.
um Äthiopien zu zeigen, als einziges afrikanisches Land, das nicht kolonisiert wurde. Das war das erste Statement, zu sagen, uns gibt es.
Kaiser Haile Selassie gibt dem Land nach europäischem Vorbild erstmals eine Verfassung und zementiert darin gleichzeitig seine eigene Macht. Allerdings sieht es zunächst so aus, als würde Haile Selassie nicht lange Kaiser bleiben. 1935 erobert das faschistische Italien unter Mussolini Äthiopien.
Mussolini hat Senfgas aus Flugzeugen herunterrasseln lassen und die Menschen sind elendlich zugrunde gegangen.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Italiener versucht, sich Äthiopien als afrikanische Kolonie einzuverleiben und waren dabei krachend am Widerstand der Äthiopier gescheitert. Nun allerdings scheint Italien siegreich zu sein. Haile Selassie muss aus dem Land fliehen. Mit der Bitte um Beistand wendet er sich an den Völkerbund, dem Äthiopien auf sein Bestreben in den 1920er Jahren beigetreten war.
Es geht um die Existenz des Völkerbundes selbst. Es ist der Wert der Versprechen, die kleinen Staaten gegeben werden, dass ihre Integrität und ihre Unabhängigkeit respektiert und gesichert werden. Mit einem Wort, es ist die internationale Moral, die auf dem Spiel steht.
Doch die Moral interessiert die tonangebenden Länder Europas zu jener Zeit nicht sonderlich. Eigentlich verspricht der Völkerbund seinen Mitgliedern im Kriegsfall gegenseitigen Schutz, doch Äthiopien lässt er im Giftgasregen stehen. Gegenüber den Faschisten hält man eine Appeasement-Politik für angebracht.
Die Engländer und die Franzosen haben Äthiopien fallen gelassen, weil sie Mussolini davon abhalten wollten, die Axis Berlin-Rom zu etablieren. Die Minute, wo er das tat, 1940, haben die Engländer sich bereit erklärt, uns zu helfen.
Mit Hilfe Großbritanniens erobert die äthiopische Armee das Land zurück. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg legt Haile Selassie viel Wert auf den Ausbau internationaler Beziehungen. Er soll eines der am meisten reisenden Staatsoberhäupter seiner Zeit gewesen sein. Mit dabei ist stets ein großes Gefolge, vor allem diejenigen, denen er besonders misstraut, damit sie während seiner Abwesenheit keinen Staatsstreich anzetteln. In den 1950er Jahren wird besonders ein Thema für Haile Selassie wichtig, das Erstarken Afrikas und seine Dekolonisation.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die meisten Länder auf dem afrikanischen Kontinent noch immer Kolonien europäischer Staaten. Nach und nach erringen sie nun ihre Unabhängigkeit von der Fremdherrschaft.
Um gemeinsam stärker zu sein, wird 1963 unter anderem auf Initiative von Haile Selassie die Organisation für Afrikanische Einheit gegründet, eine Vorgängerorganisation der Afrikanischen Union. Ihr erster Vorsitzender wird der äthiopische Kaiser.
Im selben Jahr hält Haile Selassie seine berühmte Rede vor den Vereinten Nationen über die Gleichberechtigung unterschiedlicher Ethnien als Grundlage für Frieden. Der jamaikanische Musiker Bob Marley verewigt die Worte des äthiopischen Kaisers in seinem Lied War. Es ist nicht das einzige Loblied, das Bob Marley auf ihn singt, denn in Jamaika wird Haile Selassie von den sogenannten Rastafaris bereits seit Jahrzehnten als Messias verehrt.
In den 1920er Jahren prophezeit der jamaikanische Schwarzenaktivist Marcus Garvey, dass in Afrika bald ein schwarzer König gekrönt werde, durch den die Schwarzen ihre Befreiung erleben würden.
Als Rastafari 1930 den äthiopischen Thron besteigt, ist dies für die Anhänger von Garvey die Erfüllung der Prophezeiung. Sie gründen eine neue christliche Glaubensrichtung, den Rastafarianismus. Zentrales Element dieses Glaubens ist die Verehrung von Haile Selassie als wiedergekehrtem Messias.
Dem ist die Verehrung als Gottheit allerdings eher unangenehm, besonders als er sie bei einem Besuch in Jamaika 1966 direkt erlebt.
Als Haile Selassie gelandet war, brach die Menge durch die Absperrungen der Soldaten und Polizisten und es schien, als wollte sie den Kaiser mit ihrer Zuneigung verschlingen.
Weil er wusste, dass er wie ein Gott von diesen Rastafarians verehrt wird, hat er gesagt, ich bin nicht Gott, ich bin kein Prophet, ich bin ein Sklave Gottes. Und damit ihr wisst, wer mein Gott ist, werde ich euch einen äthiopischen Bischof schicken. Und so wurde unter anderem auch Bob Marley ein Mitglied der äthiopisch-orthodoxen Kirche.
In der Welt wird Haile Selassie verehrt, von den einen als Messias, von anderen als Vater des modernen Afrikas. Im eigenen Land dagegen regt sich zunehmend der Unmut gegen ihn und seine absolutistische Herrschaft. Ein Großteil der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft, der Großteil des Bodens jedoch gehört dem Adel, der Kirche und der kaiserlichen Familie, die von den Landpächtern hohe Abgaben verlangen. Auch die Studenten beginnen aufzubegehren und die Minister bemängeln ihren geringen Einfluss.
Diese Stimme, die auf einmal da war, diesen Aufbruch, das hat er leider nicht gehört, obwohl mein verstorbener Vater und andere hohe Generäle 1962 dem Kaiser einen Brief geschrieben haben. Sie wollten Äthiopien zu einer konstitutionellen Monarchie machen. Sie wollten, dass der Kaiser als Symbol der Einheit dieses Vielvölkerstaates bleibt, aber keine politischen Rechte hat. Leider hat er darauf nicht reagiert. Er hat sich selbst überlebt.
So Asfa Wasson Asarate, Großneffe und Biograf von Haile Selassie. Seine Ansicht zum Thema Demokratie legt der Kaiser 1973 in einem Interview mit der italienischen Journalistin Oriana Fallaci dar.
Demokratie, Republik. Was bedeuten diese Worte? Was haben sie verändert auf der Welt? Sind die Menschen besser geworden, loyaler, freundlicher? Sind die Völker glücklicher? Alles geht so weiter wie bisher. Illusionen, Illusionen.
Doch Haile Selassies absolutistisches Kaisertum ist schlicht aus der Zeit gefallen. Hinzu kommen politische Fehlentscheidungen wie die Annexion Eritreas, außerdem wirtschaftliche Probleme und Anfang der 1970er Jahre schließlich die Ölkrise sowie eine verheerende Hungersnot mit Zehntausenden Toten, die von offiziellen Kreisen zunächst vertuscht wird. Im Herbst 1973 erfährt die Weltöffentlichkeit davon durch eine Fernsehreportage des Journalisten Jonathan Dimbleby im britischen Sender Thames Television.
One of the most appalling aspects of what's happening here is that it's already too late to save the lives of thousands of people.
Der so deutlich vor Augen geführte Kontrast zwischen armer Landbevölkerung auf der einen und prachtvollem Kaiserhaus und reicher Oberschicht auf der anderen Seite gibt den revolutionären Kräften in Äthiopien weiteren Auftrieb. Nach einem Militärputsch muss Haile Selassie am 12. September 1974 abdanken. Ein knappes Jahr später stirbt er, vermutlich im Schlaf mit einem Kopfkissen erstickt. Seine Leiche wird unter den Dielen des Kaiserpalastes verscharrt. Auf den absolutistischen Kaiser folgt ein Diktator, Mengistu Haile Mariam. Mit Unterstützung der Sowjetunion gestaltet er Äthiopien zu einem sozialistischen Staat um.
Mengistu Haile Mariam hat einen sogenannten roten Terror in Äthiopien geführt, wo über 1,2 Millionen Menschenleben verloren haben. Die Revolution hat in Wahrheit ihre eigenen Kinder aufgefressen.
Erst lange nach dem Ende des Mengistu-Regimes werden die sterblichen Überreste Haile Selassies im Jahr 2000 feierlich in der Dreifaltigkeitskathedrale in Addis Abeba beigesetzt. Anders als Haile Selassie hat Äthiopien nicht zur Ruhe gefunden. Der Mengistu-Diktatur folgte zwar eine Demokratie, doch schon wieder schwelt im Land ein Bürgerkrieg, weil es bislang keiner Regierung gelungen ist, im Vielvölkerstaat Äthiopien eine gemeinsame und gerechte Lebensbasis für alle zu schaffen.
Alles geht so weiter wie bisher. Illusionen, Illusionen.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an den äthiopischen Kaiser Haile Selassie, der am 12. September 1974 abgesetzt wurde. Zeitzeichen morgen über den österreichischen Komponisten Arnold Schönberg.